und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blind Verstehen, dem Pro-Retina-Podcast mit Iris und
Christian. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Genau.
Ja, Christian, und, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr auch hier so ein Wetterchaos? Bei uns im Norden ist ja so ein Wetterchaos gerade, so mit Glatteis und Schnee und so.
Bei uns ist es sonnig. Sonnig, kalt, aber trocken. Alles gut.
Ja.
Morgens ein bisschen nebelig, dann klart das auf und dann ist es so an sich ein sehr schönes Wetter draußen. Kalt, aber trocken, wie gesagt.
Na, siehst du, das wird bei uns hoffentlich auch bald. Ich habe ein Problem. Ich habe mir ein paar Spikes bestellt, damit ich mit meinem Hund rausgehen kann. Und die sollten eigentlich am selben Tag geliefert werden.
Aber der Fahrer kommt nicht durch, weil es so glatt ist.
Nee, keine Ahnung. Aber der Tag, der dauert jetzt schon über eine Woche, glaube ich.
Oha.
Also ja, ich bin jetzt echt hin und her gerissen, ob ich nochmal neue bestelle oder ob ich jetzt einfach das Glatteis aussitze. Und
ja, die stecken im Eis fest.
Ja, wahrscheinlich. Wie kann man so blöd sein, wenn Glatteis ist, Spikes zu bestellen? Also ja, ich
ja,
hoffe, sie kommen irgendwann
ja.
Demnächst.
Ja, ja, du hast das erste Mal Spikes bestellt, ne?
Ich habe das erste Mal Spikes bestellt und damit sind wir ja auch bei unserem Thema. Wir wollen uns heute nämlich über erste Male unterhalten. Im Leben gibt es ja ganz, ganz viele erste Male.
Und bevor ihr alle abschaltet, weil ihr denkt, nee, Hundewelpen, nein.
Nicht
Wir
so.
meinen.
Wir haben Ehre.
Genau.
Auch wenn ich Trash-TV gucke.
Genau.
Nicht alles erzählen im Podcast. So.
Genau. Ja, genau. Dann erzähl mal, Iris. Ja, wir möchten über das erste Mal sprechen, aber.
Ja, genau. Tatsächlich ist die Idee in einem Podcast-Meeting entstanden. Und ja, dann geht's mal los. Also das erste Mal, also wie es uns auch tatsächlich mit den ersten Malen ging. Und mein erstes Mal wäre, wie ging es dir denn damit, als du das erste Mal gehört hast, dass du eine Augenerkrankung hast? Wir steigen gleich deep ein.
Ja, also es liegt schon sehr, sehr weit zurück. Ich war, ich weiß gar nicht, ob ich da schon zweistellig war in der Jahreszahl, im Alter.
Aber gerade das ist ja das Spannende, weil du warst sehr jung und ich war ja schon älter.
Und
Was da so für Unterschiede sind.
Ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern. Ich glaube, ich war schon zweistellig. Und da ging es dann darum, mit dem Führerschein. Ich war noch weit weg vom Alter vom Führerschein, aber naja, man sagt dann ja, mache ich Führerschein. Und ich wollte damals auch gerne. Da war das ja mit diesen Klassen auch noch alles ein bisschen anders. Dann wollte ich erst irgendwie einen 50er Führerschein machen, beziehungsweise 80er. Aber das ging dann alles nicht. Irgendwann haben meine Eltern gesagt, das kann ich nicht machen, aufgrund der Augen. Dafür sehe ich zu schlecht. Und das wird immer schlechter und das kann sein, dass ich blind werde. So. Das war alles sehr, sehr kurz, prägnant, präzise, Pommes, Mayo, Pilz. Das hat mich damals, wenn ich mich so richtig daran zurückerinnere, gar nicht so geschockt, weil ich null Vorstellung hatte, weil ja alles okay war. Ich hatte halt meine kleinen Ausfälle mit kleinen Playmobil-Spielsachen schon mal, so diese kleinen Pistolen oder sowas, die ich nicht gefunden habe. Aber ansonsten war ja eigentlich fast alles normal, für mich gar nicht spürbar. Und das war noch gar nicht so das Drama für mich, weil ich habe ja nie was gemerkt, bis ich wirklich deutlich älter war.
Ja, ich glaube, da kommen wir dann später noch zu. Ja, soll ich von meinem ersten Mal erzählen?
Ja, unbedingt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du warst ja, wie du ja schon gesagt hast, älter und hast es dann erfahren. Und dann steht man ja auch schon anders im Leben. Wie war das bei dir?
Ja, deutlich älter. Also die Lebensplanung war ja relativ abgeschlossen. Ich hatte einen Beruf. Ich hatte zum Beispiel schon den Führerschein, weil ich war ja deutlich über 18. Also ich war 31, als bei mir Sehprobleme aufgetreten sind. Ich hatte zwar als Kind immer eine Brille, aber es war dann tatsächlich nach der Geburt unserer ersten Tochter, dass ich gedacht habe, Mensch, ich glaube, ich brauche wieder eine Brille, denn ich habe lange Jahre dann keine getragen, weil sich die ja, das hatte sich alles wieder normalisiert und ich brauchte einfach die Brille gar nicht mehr und habe abends im Bett gelegen, habe gelesen und habe gedacht, ey, warum sind denn meine Augen immer so schnell müde? Ich glaube, ich muss mal zum Augenarzt. Und dann war es tatsächlich ein bisschen blöd, dass dann die Augenärztin sagte, ja, Sie stellen sich aber auch an wie ein Kleinkind. Ich kann bei Ihnen ja gar keinen hundertprozentigen Visus herstellen. Sie stellen sich so an. Und dann habe ich gesagt, so, nee, ich stelle mich eigentlich nicht an. Ich kann es einfach nicht sehen. Ja, ich müsste noch mal kommen. Sie müssten mich noch mal weitstellen und so weiter, um zu gucken, was da los ist, um halt wirklich eine Sehschärfe festzustellen. Ja, und dann bin ich wieder hin und war dann bei einem anderen Augenarzt, Gott sei Dank, der dann mehr mit mir auf Augenhöhe geredet hat. Und der hat mich dann halt weitgestellt, hat sich auch den Augenhintergrund angeguckt und meinte dann so, also es sieht nicht so gut aus in ihrem, also ihre Netzhaut sieht nicht so gut aus. Es könnte sein, dass sie da eine Augenerkrankung haben und ich müsste mal in die Augenklinik gehen. Und naja, als dann der Termin in der Augenklinik war, bin ich da natürlich mit gemischten Gefühlen hin und fand das auch ziemlich blöd und war natürlich beunruhigt. Aber in der Augenklinik selber wurde mir dann gesagt, ja, es könnte die und die Erkrankung sein. Und wenn es die und die Erkrankung ist, dann wird das nicht schlimm, weil ich bin halt schon, also das kriegen eigentlich Kinder zwischen dem 10. und dem 20. Lebensjahr. Ne, die Verdachtsdiagnose war Morbus Stargardt. Und man hat festgestellt, dass es bei Leuten, die deutlich älter sind als 10 oder 20, ja, dass es da nicht so schlimm wird. Und dann hat mich das tatsächlich auch insofern nicht tangiert, weil es war ja klar, oh, ich bin 30, das wird nicht schlimm. Also, ne, ein anderer Augenarzt erzählte mir dann, er hat einen Patienten, der ist 70 und der hat noch so viel Visus, der fährt noch Auto und der hat auch die Erkrankung. Und mich hat das erstmal gar nicht so beunruhigt. Ich bin zwar den ganzen Weg gegangen mit Gen, also humangenetische Diagnostik und so weiter, aber ich habe mich davon erstmal nicht beeindrucken lassen. So wirklich Kopf in den Sand Technik. Also ich habe einen neuen Job angefangen. Wir haben uns auch bewusst für ein zweites Kind entschieden und so weiter. Ja.
Ja, und da kann ich mir vorstellen, dass das passiert wirklich vielen, so dieses, ja, Kopf in den Sand stecken, ist, glaube ich, auch total menschlich. Ja.
Und vor allem, solange noch alles funktioniert, ne? Also die Aussage war damals, ja, ihre Netzhaut, die sieht aber schon ziemlich wild aus. Also, ne, also sie haben noch einen Visus von 80%, den dürften sie so eigentlich gar nicht mehr haben. Und da habe ich gedacht, ja, was soll denn dann noch schlimmer werden? Also wenn ich noch so gut gucken kann, obwohl die Netzhaut schon so kaputt sein soll angeblich, ja, dann wird das auch nicht schlimm.
Im Grunde genommen wurde mir das ja auch erst später alles so bewusst, was das erste Mal tatsächlich mit 18, das erste Mal. Bewusst wurde mir das dann.
Genau, da sind wir beim nächsten ersten Mal, nämlich das erste Mal der bewusste Sehverlust.
Ja, ne,
Ja.
ja, noch gar nicht der bewusste Sehverlust, aber also mit 18, als ich dann den Führerschein machen wollte und ich hatte ja keine Probleme, außer im Dunkeln schon mal so ein bisschen. Und ich wollte unbedingt den Führerschein machen, und weil ich, ja, wie gesagt, und mir war klar, ja, Nachtfahrverbot, alles andere ist alles gut. Und mit 18, ja, gehört dir die Welt, ne? Du bist unsterblich irgendwie. Und dann, ja, so wie du eigentlich sagst, was soll denn jetzt noch kommen? Ist doch alles gut, im Dunkeln sehe ich nicht gut, haben andere auch, die dürfen Führerschein machen, dann darf ich das auch. Und hab da auch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt über Gutachten und sowas und hab auch gedacht, boah, super, über das Gutachten kriege ich den Führerschein. Und an dem Tag, wo ich das Gutachten abholen konnte, wurde mir dann mitgeteilt, dass der Arzt es doch nicht unterschreibt, weil da hängt zu viel dran. Und mit 18 hast du da
Ja.
kein Verständnis für. Da habe ich gedacht, was ein blöder Typ. Also da habe ich wirklich geschimpft und kein Verständnis, weil ich, ja, Gesichtsfeldausfälle im Dunkel halt, aber sonst
Naja,
wird
weil
mir
du
nur
dich ja auch noch
gespiegelt.
nicht eingeschränkt gefühlt hast, ne?
Genau.
So,
Ne? Und dann
ja.
habe ich auch gesagt, weil das interessiert mich doch nicht, ob eine Fliege von rechts kommt, aber um die geht es
Ja.
ja nicht. Ne? Und das kam erst Jahre
Ja,
später, dieses
jetzt
Verständnis.
kommt aber wieder die Beraterin in mir durch und das ist ja gerade das Tückische bei den ganzen Netzhauterkrankungen. Unser Hirn ist ja ein Wunderwerk, ne? Und es erschafft ja komplette Bilder. Und das, was uns
Genau.
ja oftmals gar nicht bewusst ist, Also für mich ist zum Beispiel oftmals eine Landschaft völlig komplett,
Genau, ja.
ja, aber die Details in dieser Landschaft, die entgehen mir völlig. Also da können ganz viele Leute sein, ich sehe sie alle nicht, da ist für mich ein leerer Weg, weil mein Hirn mir sagt, da ist ein Weg, der wird weiter fortgesetzt und das ist natürlich fatal fürs Autofahren. Also um das hier an dieser Stelle einfach mal zu erwähnen, warum dein Augenarzt sehr verantwortungsbewusst
Absolut,
gehandelt hat,
absolut. Ich habe
ne?
Jahre später habe ich ja auch das
Ja.
Verständnis gehabt. Ich habe auch schon wieder das nächste erste Mal,
Ja,
ja,
aber weißt
dass
du,
das
lass mich
Gehirn
da noch mal,
komplette Bilder macht.
ja, lass mich da mal komplett noch mal reingrätschen. Das ist ja gar nicht das Ding, ob man das Verständnis dafür hat. Es ist ja auch, also du konntest den Führerschein nicht machen. Ich bin jetzt ein Stück weiter. Selbst wenn du ihn dann abgeben musst, ne, so dieses Verständnis dafür zu haben, wieder eingeschränkt zu werden oder gar nicht erst diese Freiheit erleben zu dürfen, das schränkt natürlich viele Menschen ein. Und einfach um hier an der Stelle mal deutlich zu sagen, es ist saugefährlich, mit richtig schlechtem Sehvermögen noch Auto zu fahren. Und ein großes Appell an euch alle, falls ihr selber damit struggelt, es tut nur im ersten Moment weh. Irgendwann arrangiert man sich mit der Situation, aber es
Genau,
ist
die
einfach.
Folgen sind schlimmer. Die Folgen sind, aber es geht nicht nur um einen, es geht ja nicht nur um einen persönlich, ne? Es sind ja noch
Genau,
andere.
und es ist mir immer ein Bedürfnis, an solchen Stellen da einmal drauf hinzuweisen. Ne? So, es geht nicht nur um uns, es sind andere Menschen im Straßenverkehr unterwegs. Und so blöd wie es ist,
Ja.
ja,
Besser ist es. Also,
besser das Auto stehen lassen.
und das, was ich jetzt gerade sagen wollte, mein nächstes erstes Mal, wie komplex das Gehirn ist und wie toll die Bilder sind. Ich kann mich an das erste Mal erinnern, wie ich gegen eine Scheibe gerannt bin
Gott.
oder im Supermarkt den Einkaufswagen umgerannt habe, das erste Mal, ne? Weil der stand da
Ja.
nicht in meiner Welt. Also,
Ja, ne, das ist das Tückische.
das ist so. Ja,
Ja.
also, es ist 100 erste Dates.
Ich
100.
glaube, so explizit hatte ich diese ersten Male nicht. Also bei mir sind es halt größere Meilensteine, sage ich mal, ne? So,
Also.
wie war es denn dann wirklich? Und da sind wir wieder beim Thema Autofahren. Also, wie war es denn dann wirklich, als ich das erste Mal bewusst gemerkt habe, ich sehe schlecht? Also, dass jetzt wirklich das Sehvermögen deutlich nachgelassen hat, das war nämlich bei mir tatsächlich beim Autofahren, dass ich irgendwann gesagt habe, so Mensch, ich kann die Straßenschilder gar nicht mehr wirklich lesen. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich einen bewussten Sehverlust wahrgenommen habe.
Dann warst du, das ist ja lustig irgendwie, du hast das viel später erfahren als ich, aber das erste Mal bewusst wahrnehmen, oh, jetzt habe ich einen Sehverlust, habe ich dann quasi deutlich später als du. Das ist ja verrückt.
Ja, also tatsächlich ging mein Visus dann ja auch relativ zügig bergab, ne, sage ich ganz ehrlich. Also von der Diagnose bis zum wirklich merkbaren Visusverlust, das waren ja keine Jahrzehnte, das waren ja maximal 3 Jahre, ne? Also erst war es noch stabil und dann ging es ja wirklich innerhalb eines Jahres ging ja mein Visus bergab. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich rede deswegen so aus Erfahrung mit dem Autofahren, weil ich mich unheimlich schwer getan habe, mir das einzugestehen, dass ich nicht mehr die Autobahnschilder lesen kann. Also es gab wirklich eine Situation, wo ich weiß, ich musste fahren, weil jemand im Krankenhaus war und ich musste dahin. Also es ging um ein enges Familienmitglied. Und ich habe mich ins Auto gesetzt und ich habe das Navi angemacht und ich bin wirklich ausgeschert, wenn ein anderes Auto vor mir ausgeschert ist, um zu überholen. Und ich bin wieder reingefahren, wenn der reingefahren ist. Und ich war froh, dass
Boah.
mein Navi mir gesagt hat, hier ist meine Autobahnabfahrt. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ich darf nicht mehr fahren. Also das war jetzt wirklich, das war eine meiner letzten Autofahrten und es ist saugefährlich.
Es ist.
Ja, und wenn ich heute dran denke, mit der Erfahrung, die ich heute habe, würde ich das nie wieder so machen. Und wenn sich euch jetzt die Fußnägel hochkrempeln beim Zuhören, zu Recht. Sehr zu Recht.
Ja,
Ja.
es ist so. Ja, das ist ja verrückt. Denn würde mich ja mal interessieren, was war A, dein erstes Hilfsmittel und wie war deine Erfahrung mit dem ersten Mal Benutzen des Hilfsmittels?
Das erste Mal ein Hilfsmittel.
Also was und wie war das?
Also, wir reden jetzt wirklich von einem Hilfsmittel, was das Sehen erleichtert, ja? So, also das war tatsächlich eine elektronische Handlupe. Und da war mein Visus noch relativ gut, aber ich konnte keine Medikamentenpackungen mehr lesen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat kleine Kinder zu Hause und man muss auch mal Medikamente verabreichen, das möchte man natürlich in der richtigen Dosierung machen, dann ist es ja schon elementar wichtig, dass man da irgendwie eine Möglichkeit hat, sich das zugänglich zu machen. Und ich weiß noch, ich habe da neulich mal so drüber nachgedacht, wann ich mein erstes iPhone gekriegt habe. Das hatte ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch irgendwie so ein schäbiges Klapphandy und habe dann so eine Lupe Mano gekriegt, so eine elektronische Handlupe. Damals war das echt modern, ne? So konntest du dann, war so 10 mal 15 Zentimeter groß und du konntest, gibt es heute auch tatsächlich noch, ne? Hast du angemacht und konntest dann die Schriftgröße verstellen, also Foto machen, Schriftgröße größer machen und so weiter, Kontraste verstellen und so weiter. Also das war mein allererstes Hilfsmittel, wo ich auch wirklich für gekämpft habe, weil mir das mit meinem Visus zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zugestanden hätte. Und die Begründung, dass ich es dann wirklich bekommen habe, war, dass ich halt kleine Kinder habe und dass ich in der Lage sein muss, wenn mein Mann arbeiten ist, die Kinder adäquat zu betreuen. Ich kann ja nicht immer zu Nachbarn laufen und sagen, hier mal. Und wie war das? Das war noch nicht das Problem, die Lupe zu Hause zu benutzen. Ich fand eher so die Herausforderung, mit einem Kantenfilter und einem großen Blendschutz nach draußen zu gehen und mich da sozusagen zu outen, ich brauche das jetzt, weil ich bin sehr blendempfindlich und ich habe eine Augenerkrankung.
Da hast du ja schon das nächste erste Mal in der
Genau,
Öffentlichkeit
die greifen
auftauchen.
aber sehr ineinander. Ja,
Ja.
also dieses sich outen vor anderen, das war in dem Moment
Okay, das ist
zu Hause im
mit der
Inneren.
Lupe natürlich tatsächlich ja erstmal so, ja, das kann man ja schön in den eigenen vier Wänden, das kann man noch
So.
so schön verbergen, so nenne ich
Ja,
das
genau.
mal. Beim Kantenfilter, das war auch quasi ja mein erstes Hilfsmittel. Und ich weiß nicht, wann hast du in den 2000ern dann deinen ersten Kantenfilter gehabt? Ich bin mit den ersten Kantenfiltern in den 90ern rumgelaufen. Da hat das noch keine Sau gemacht. Heute ist das ja total egal, ob rosa, grüne oder orange Gläser.
Ja.
Damals war das, bin ich mit Müllwagen orangen Gläsern rumgelaufen. Und das war echt eine Überwindung.
Das glaube ich.
Das war nicht schön. Aber das habe ich auch nie so als Hilfsmittel quasi gesehen. Das war einfach
Ja.
irgendwie. Das musste sein und es war total unangenehm.
Ja, aber
Mein.
es ist halt was, womit man dir ansieht, es ist nicht normal, weißt du? Also mein
Ja,
Kantenfilter, der war jetzt
mittlerweile ja
nie,
Gott sei Dank nicht mehr.
ja, mittlerweile schon, aber 2000, also in den 2010er Jahren, ich glaube 14. Ich glaube, so um 2014 rum oder so, ne, muss das gewesen sein, dass ich den ersten
Okay,
gekriegt habe,
auch
vielleicht auch ein bisschen
ja.
früher. Da
Ja,
war
da
das
fand
vielleicht
ich
schon
dagegen ganz
normaler,
schwer.
aber ich habe ja zu dem Zeitpunkt wieder eine Brille verpasst gekriegt, weil die Brille noch ein bisschen das Sehen verbessert hat. Und dementsprechend hatte ich einen Kantenfilter, den man über die Brille setzen konnte. Was ja praktisch war, weil, ne, wenn sich die Brillenstärke, die Sehstärke, die veränderte sich alle Nase lang. Und es war halt teuer, die Gläser immer tauschen zu lassen. Das bezahlt ja keiner. So konntest du dann wenigstens den Kantenfilter über die Brille setzen, weil es ist ja noch teurer, wenn du alles mit Kantenfilter machen lässt. So, und dann hat man das natürlich gesehen. Was hast du denn da für eine hässliche
Ja,
Sonnenbrille?
ich bin gerade ganz genau
Ja.
überlegen. Ich glaube, ich habe echt irgendwie 90, 91 meine ersten Kantenfelder
Ja.
gekriegt. Und
Ja.
das ist natürlich, das war schon krass. Und, aber
Ja.
das war einfach, ja. Also mein erstes Mal mit dem Hilfsmittel war tatsächlich direkt der Stock. Ich musste
Okay.
also direkt, ja, ich habe nie, also alles ging. Aber Dunkelheit, Dunkelheit war das große Problem. Und das ist eine, ich glaube, ich kann die ja, jetzt kann ich die, glaube ich, erzählen. Ich habe da ja, noch gearbeitet als Pfleger und dann Nachtdienst gemacht. Und auf dem Weg zum
Toll.
Nachtdienst habe ich einen
Ich wollte gerade
Rollifahrer
sagen,
um.
bist mit dem Dock über die
Nee,
Station.
nee. Das war halt immer noch Kopf in Sand, ne? Geht ja. Und ich war auf dem Weg zum Nachtdienst. Also im Grunde genommen wusste ich, ich sehe im Dunkeln überhaupt nicht mehr gut. Und ich war auch so an dem Punkt, muss ich dahin, will ich dahin? Nee, da brauche ich nicht hin, aber zur Arbeit musste ich ja nun mal. Und da habe ich einen Rollifahrer umgerannt. Und dann lag der da wie ein Käfer auf dem Rücken und hat geschimpft, zu Recht. Ja, und dann habe ich gesagt, habe ich nicht gesehen. Ja, guck doch richtig hin. Ja, und dann habe ich mich mal richtig zurückgezogen und weil ich dann auch so gedacht habe, ey, wenn dir das freitagsabends oder samstagsabends passiert, irgendwie, du kommst da zwei, die was getrunken haben, entgegen, sagst, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, dann ist die Antwort, ja, du wirst gleich was nicht sehen und schon kommt der Einschlag. Ne? Und naja, dann wurde mir tatsächlich von der Uni Tübingen der Stock ans Herz gelegt. Das war eine wahnsinnige Überwindung. Boah. Ich habe das Training gekriegt und da hat man sofort gesehen, jetzt, ja, ne, ich rannte mit Stock rum. Das war draußen. Zu Hause brauchte ich den nicht. Ne? Am liebsten wäre ich nur zu Hause damit rumgerannt, aber ich brauchte den draußen. Aber es war halt sehr schnell die Erfahrung in der Dunkelheit. Ich brauchte den auch nur in der Dunkelheit. Im Hellen war alles gut. Da habe ich aber sehr schnell gemerkt, ich bin nicht mehr der, sich ständig entschuldigen muss, sondern die Leute, wenn die irgendwie mir im Weg standen oder es irgendwie zu einem Kontakt mit dem Stock kam, haben die sich entschuldigt. Und das war für mich dann sehr schnell so eine positive Erfahrung, dass ich gedacht habe, oh, das hättest du mal früher gemacht. Und weil ich nicht mehr diese Sorge haben musste, ja, was ist wenn? Und ich konnte wieder raus. Ich musste mir nicht mehr überlegen, gehe ich dahin, muss ich dahin? Ach nee, zu Hause ist doch auch ganz schön, weil das ist ja der total falsche Weg, sich da so einzuigeln. Und
Das ist so.
das war so der Game Changer, dass ich einfach mit Hilfsmitteln ganz fein war und da auch keine Scham mehr hatte. Ich habe sie zwar immer noch viel zu spät benutzt, aber das hat sich dann auch irgendwann geändert.
Ja, also mein erstes Mal mit Stock. Ich weiß, dass ich mir damals so einen Taststock gekauft habe. Es gibt ja noch den Unterschied zwischen Taststock und Langstock, also oder Kennzeichnungsstock und Langstock. Die sind halt einfach kleiner und kürzer und sollen einfach deutlich machen, dass man halt eine Augenerkrankung hat, ne? So. Und für mich stand damals dann auch schon zur Debatte, ob ich ein Mobi-Training mache oder nicht. Also es bewegte mich zu dem Zeitpunkt schon sehr. Und ich hatte damals noch eine Spielegruppe in Bremen und habe dann gedacht, so jetzt läufst du einfach mal in Bremen. Ich habe mich das hier an meinem Heimatort nicht getraut und habe gedacht, ich mache das jetzt mal in Bremen, wenn ich zum Spieleabend gehe. Und das hat mich da ja auch schon Überwindung gekostet, was aber für mich ganz blöd war, dass mich dann ein Typ angequatscht hat, dem ja nun aufgrund des Stocks deutlich wurde, aha, die ist schlecht sehend, die hat einen Schwerbehindertenausweis, vielleicht kann die mich mit der Straßenbahn mitnehmen. Und
Oh,
ich war damals noch nicht so schlagfertig, so. Und
oh, wie
dann
frech.
hat der mich angequatscht und meinte so, ja, er müsste da und dahin, ob ich ihn mitnehmen könnte. Er hätte kein Geld für eine Fahrkarte. Und ich bin ja eigentlich ein recht sozialer Mensch. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, komm, kannst ja mal machen, weißt du so. Und kostet mich ja nichts. Ich habe ja das B für Begleitperson im Ausweis stehen und so. Und habe dann, als wir in der Straßenbahn saßen, aber ein bisschen Schiss gekriegt, vor allem als ich dann merkte, dass der nicht an der Haltestelle ausgestiegen ist, an der er eigentlich aussteigen wollte. Also der blieb dann in der Straßenbahn und da kriegte ich dann Schiss und habe gedacht so, ach Gott, was habe ich denn jetzt für einen Scheiß gemacht? Und habe dann Gott sei Dank für mich das Richtige getan und habe meine Bekannten angerufen, zu denen ich ja nun wollte, und habe ganz laut gesagt, so, ey, sag mal, ich habe den Weg zu euch vergessen. Kannst du mich bitte von der Straßenbahn abholen? Echt super, dann sehen wir uns gleich an der Haltestelle.
Und am anderen
Und
Ende, was
so schnell konnte ich gar nicht gucken, war der
willst
Typ weg.
du? Ah, sehr
Weißt
gut,
du?
ja.
Und aber ich kriegte halt Schiss. Also, ne,
Ja,
so.
oh ja. Ja.
So kann es dann auch laufen. Ist mir nie wieder passiert, aber
Das
ich
ist
glaube,
aber
ich
echt
hatte
schon
danach auch
verrückt.
einfach ein anderes Standing, ne? Also
Das
ich
ist
bin dann
aber auch
danach.
schon richtig frech eigentlich zu jemandem zu gehen und sagen, ja, du hast doch, dann nimm mich doch mal mit. Aber
Ja,
ich
aber
habe
ich
ja.
glaube, es hatte auch was mit meinem Auftreten zu tun. Also ich
Okay.
habe mich ja an dem Tag sehr unsicher gefühlt. Ich habe mich stigmatisiert gefühlt, dadurch, dass ich mit dem Stock unterwegs war. Und ich glaube, das habe ich ausgestrahlt. Und das merken solche Typen einfach, ne? So, und ich
Ich
habe
habe.
dann, glaube ich, aber auch, als ich wirklich ein Mobi-Training dann gemacht habe und wirklich mit dem Stock bewusst unterwegs war und auch immer unterwegs war, immer stimmt auch nicht, ist ein bisschen gelogen. Also ich habe ihn auch gerne mal in der Tasche gelassen, wenn ich mich mal wieder überschätzt habe.
Okay.
Aber ich
Ja.
glaube, ich habe ein ganz anderes Standing dazu. Also ich bin selbstbewusster, ich gehe damit ganz anders um.
Ja, da muss man reinwachsen, das stimmt. Mit dem Stock,
Ne,
ich
so, und ich glaube, das
persönlich.
strahle ich auch aus und das, deswegen quatscht mich auch keiner mehr auf die Art und Weise an.
Das ist schon frech. Mit dem Stock habe ich ja tatsächlich auch das erste Mal mitgekriegt, wie schwierig das für die Menschen ist, wenn man Sehrest hat. Also, so,
Ja.
wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Blind ist nicht gleich blind. Ne? So dieses
Genau.
Denken vieler Leute, der hat einen Blindenstock, der ist blind, der sieht nichts mehr.
Der sieht gar nichts mehr.
Das war halt, ja, ich brauchte ihn halt im Dunkeln. Ich weiß da noch, da waren wir in einem Einkaufszentrum, in einem großen Einkaufszentrum und am Ende dieses Zentrums ist eine Konzerthalle, eine große Halle und vor dieser Halle steht eine von innen beleuchtete Litfaßsäule mit den Konzertdaten. Und dann bin ich mit dem Stock auf diese Litfaßsäule zu, habe den Stock eingeklappt und mir dann erstmal das Plakat durchgelesen, weil das konnte ich noch. Und das war für viele echt strange. Und das habe ich auch gemerkt. Und das haben auch einige gesagt, das ist ja wohl, ne, eine Frechheit und
Ja.
simuliert da. Und ja, das war so diese erste Erfahrung. Oh, es ist doch nicht alles immer so easy dann mit dem Stock, ja, wie es erst schien. Aber gut, das ist jetzt, da lernt man auch mit umzugehen.
Ja, natürlich. Das ist ja das, was ich gerade, also was ich ja auch gerade gesagt habe, du kriegst ja irgendwann ein ganz anderes Selbstbewusstsein im Laufe der Jahre, ne? Also
Absolut.
du erlebst Situationen und du selber wächst ja auch an den Situationen. Also im ersten Moment sind sie nie schön oder oft nicht schön. Natürlich gibt es auch erste Male, wo die Situationen super sind, ne? Also,
Ja.
aber manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man was erlebt und erstmal denkt so, blöd und so, und irgendwie Jahre später denkst du drüber nach und war es denn jetzt eigentlich wirklich im Rückblick so schlimm? Dann war es eigentlich gar nicht mehr so schlimm, und wie gesagt, weil man dran wächst. Also man lernt ja für sich, fürs Leben. Also, und jede Augenerkrankung ist ja auch anders, ne? Also man hat andere Bedarfe und so weiter. Und also das, was wir jetzt hier gerade so erzählen, wie wir unsere ersten Male empfunden haben, das muss natürlich nicht das sein, wie ihr das jetzt so empfindet, ne? Also
Ja,
das
auf jeden
sind ja
Fall.
ganz, also unsere ganz persönlichen Eindrücke, die wir euch jetzt hier gerade schildern. Aber Christian, ich habe jetzt mal ein erstes Mal mitgebracht, wo ich mich frage, wie war das denn für dich? Wie war es denn das erste Mal für dich, mit Greta ins Kino zu gehen?
Super. Das war super. Ich muss mal eben überlegen, welcher Film der erste war. Das weiß ich nämlich schon gar nicht mehr. Und ich glaube auch, dass ich Greta gar nicht im Kino das erste Mal benutzt habe, sondern für eine DVD zu Hause.
Ja.
Aber dann im Kino, super. Ja, unterm Strich, egal, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wann ich die, für welchen Film ich die das erste Mal genutzt habe. Ob zu Hause als für eine DVD oder im Kino. Es war super. Es war so toll, das Bewusstsein zu haben, ey, du kannst wieder ins Kino gehen. Und kannst dir den Film angucken,
Ja.
weil du wieder alles mitkriegst, weil die Bilder nicht so schnell vorbeihuschen oder weil vielleicht ja, zu schnell ist, zu dunkel, all
Ja,
das, was da.
genau.
Und für dich, als du denn den Vorzug von Greta.
Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, welches mein erster Film war. Aber das Aha-Erlebnis mit Greta hatte ich tatsächlich, das habe ich ja schon ganz oft erzählt, bei dem Film Everest, wo die Bergsteiger dann irgendwann ganz oben angekommen sind und alle gefrorene Bärte hatten und so. Und die
Ach,
Sehenden dann im
genau,
Kino saßen und gesagt haben, so, wer ist denn das jetzt? Und ich konnte denen dann dolmetschen, wer es ist, ja, so, dass die alle ganz neidisch waren, dass ich der Handlung besser folgen konnte als sie. Also das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Da fand ich das mega, dass es Audiodeskription gibt. Und jetzt mein letztes Erlebnis, wo ich gedacht habe, wenn ich das jetzt ohne AD geguckt hätte, dann wäre das wirklich für die Katz gewesen. Das war Avatar 3. Also der wäre ohne Audiodeskription, hätte ich da so viel nicht gesehen. Und da haben die echt super Arbeit geleistet. Das ist mega. Also ganz großes Kino, dieses Projekt Greta oder diese App Greta, ne? Also das ist das Beste. Aber ich erzähle mal ein anderes Erlebnis mit AD. Das hatte ich nämlich hier bei uns zu Hause. Habe ich mit meiner Mutter einen Tatort geguckt mit AD. Und das war so ein ganz komischer, abgefahrener Tatort. Das war ein Ermittler-Ehepaar. Und irgendwie, ich kriege den nicht mehr komplett zusammen, aber es ging um eine, also natürlich geht es beim Tatort um eine Leiche. Und die Täter, die haben nun immer die tiefgefrorene Leiche durch Leipzig oder Dresden gefahren. Und dann diese Audiodeskription dazu. Wir haben uns scheckig gelacht. Wir haben uns wirklich scheckig gelacht, wie das beschrieben wurde. Also es war köstlich. Das war mein erstes Mal Audiodeskription mit jemandem, der nicht betroffen ist. War ein sehr lustiges Erlebnis.
Das glaube ich. Mit der, wo du sagst, mit der Audiodeskription und du konntest anderen noch so ein paar Seitinformationen geben. Das habe ich öfter im Stadion bei der Fußball-Audiodeskription tatsächlich. Denn erzählen die da halt auch noch so ein paar weiß ich nicht, Statistik, Fakten oder irgendwas kommt da immer, wo ich dann sage, ach hier, und das war hier so und so. Oder die sehen ja auch auf dem Bildschirm, die Moderatoren, die Wiederholungen und sowas und können die Situation sofort einschätzen, sogar vor dem Schiedsrichter, dass du dann manchmal sagen kannst, hey, war kein Abseits, war gilt oder es ist sehr lustig und
Ja, genau. Und dann kommt nämlich auch, woher weißt du das denn jetzt?
Genau, ja.
Denk, du kannst nicht so gut gucken. Ja, aber Greta hat es mir erzählt.
Genau, die Greta.
Ja.
Ja, es
Wie
gibt
war
so.
denn dein erstes Mal, ich komme jetzt wieder auf ein ernsteres Thema, als du dich mit einer Selbsthilfegruppe auseinandergesetzt hast? Also als du bewusst dich dafür entschieden hast, ich setze mich jetzt mit meiner Augenerkrankung auseinander und schließe mich mal einer Selbsthilfegruppe an.
Ziemlich emotionslos eigentlich. Ich habe,
Echt?
ja, das war absolut emotionslos, weil ich ja so lange eigentlich keine spürbaren Defizite für mich hatte. Und ich bin damals in die ProRetina eingetreten, weil ich ja, ich brauchte eigentlich so gar nichts von der ProRetina, aber dieser RBM, das war so die Anlaufstelle, die ich im Rücken haben wollte, die ich dann aber ja eigentlich so gar nicht genutzt habe. Ich kann da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das war das ja völlig emotionslos, weil ich nie das Bedürfnis hatte, ich will andere kennenlernen, ich will mit Betroffenen sprechen. Mein erster Kontakt war tatsächlich dann in der beruflichen Reha-Maßnahme, wo ich dann auch die erste Zeit gedacht habe, nee, das macht mich fertig. Die vielen Betroffenen Leute um mich rum, weil ich halt für mich ja nichts hatte. Und ja, und dann bin ich da aber über die Jahre irgendwie so ein bisschen reingewachsen, habe immer mehr Kontakt
Und
zu
jetzt bist du hier.
Betroffenen, jetzt bin ich da, genau, zu Betroffenen gefunden und
Vielleicht dich eingefangen.
genau, ne? Unser erstes Mal, unser erstes Telefonat, ja.
Ja, genau. Und schon hatte ich ihn eingefangen.
Ja, genau. Ja, also da kann ich gar nicht viel zu sagen. Das war sehr emotionslos. Das war einfach, Ja, ich mache
Ja.
das mal, wer weiß, wofür es gut ist.
Okay, also für mich war es tatsächlich ein Aha-Erlebnis. Also ich bin wirklich hingefahren zum ersten Regionalgruppentreffen, damals noch nach Bremen. Also nicht damals noch, also ich gehe auch jetzt immer noch zu den Regionalgruppentreffen nach Bremen. Aber ich bin da hingefahren und ich hatte so gemischte Gefühle. Weißt du, mir schwebte immer so ein Film vor, weißt du, wie bei den anonymen Alkoholikern, weißt du, wie die
Genau,
da im
ja.
Stuhlkreis sitzen
Ja,
und dann stehst du auf und sagst, hallo, mein Name ist Iris. Und dann
hallo
sagen alle anderen,
Iris.
hallo, Iris. Und dann sagst du, ich bin hier, weil ich Morbus Stargardt habe und
Ja.
mein Problem ist, keine
Ja,
Ahnung,
ja,
so war
ja,
meine
ja, ja,
Vorstellung.
ja.
Und das ist ja nun gar nicht das, was du möchtest, wenn du das erste Mal
Genau.
zu einer Selbsthilfegruppe gehst. Ja, es kostet ja mega Überwindung. Und dann war mein zweiter Gedanke, meine Güte, wenn ich da jetzt hingehe, dann sitzen da bestimmt lauter Trauerklopse. Weil die
Genau.
müssen ja traurig sein, die können ja nicht sehen. So. Weil wie kann man denn noch glücklich sein, wenn man nicht sehen kann oder schlecht sehen kann? Und wir sind in diesen Raum reingekommen und es war ein Stimmengewirr, es war ein Gelache, es war, also, habe ich gedacht, bin ich hier jetzt richtig? So, und dann wurde ich gleich an die Hand genommen und man hat mich gleich nett begleitet und neben nette Leute gesetzt, die mir meine Pillepalle-Fragen beantworten konnten. Also meine größte Sorge war damals, wie sortiere ich denn mein Kleingeld, damit ich nicht mich an der Kasse outen muss, dass ich das jetzt nicht sehen kann. So, ne, also wirklich, wirklich eine klitzekleine Kleinigkeit, ja, der Rest
Ja,
ging ja noch.
kenne ich auch, ja.
Und dann hieß es, ja, komm, da gibt es doch Groschenboxen und
Genau.
so ein Silikonteil, wo man die Münzen reindrücken kann und so. Das ist doch super easy. Und dann kriegte ich das mal in die Hand gedrückt, konnte mir das angucken und so ging das für mich Schritt für Schritt weiter. Also ich kriegte dann so Schritt für Schritt so kleine Hilfsmittelchen an die Hand, die mir mein Leben eigentlich erleichtert haben, ne? Und von da an habe ich das echt als positiv empfunden und habe mich dann ja auch entschlossen, dass ich mich gerne weiter mit dem Thema Augenerkrankung auseinandersetzen möchte und bin dann das erste Mal zu einem Seminar gefahren und auch da hatte ich wieder gemischte Gefühle und bin dann aber auch wieder völlig euphorisiert nach Hause gefahren, weil es einfach wieder so viel tollen Input gab und überhaupt nicht negativ war. Natürlich war es auch mal traurig und es darf ja auch mal traurig sein, weil, ne, nicht mehr gut sehen zu können, hat ja auch ein Stück ab mit Abschied zu tun, mit Abschied nehmen vom Augenlicht und da darf man auch traurig sein. So, aber
Ja,
ich habe einfach
absolut.
so gelernt, es gibt trotzdem so viele schöne Momente und es lohnt sich zu leben. Und das Leben ist, obwohl
Auf
man
jeden
eine
Fall.
Augenerkrankung hat, eins der schönsten, ne? So.
Ich finde auch, also ich möchte jetzt auch für mich nochmal klatschen, nur weil ich sage, das war sehr emotionslos und
Ja.
es
Ja, wir
ist
reden ja
gut,
aber
da
von unseren
reinzugehen.
Empfindungen, ne? So,
Genau,
also
es ist halt gut
genau.
reinzugehen. Ich habe
Genau.
es nie genutzt irgendwie. Ich habe weder dieses ganze tolle Angebot, was die ProRetina hat, mit Beratung und Hilfsmittelgruppen und wo man überall Hilfe kriegen kann, das habe ich nie
Ja, und
genutzt.
Austausch und so weiter.
Genau. Aber ich war halt drin und hatte einfach das
Aber du hättest die
Wissen,
Möglichkeit gehabt.
genau, ich hatte das Wissen, wenn irgendwas ist, da kann ich mich hinwenden und da ist jemand und
Genau.
ich bin drin und muss dann nicht sagen, nee, muss ich erst eintreten. Nee, ich bin dann schon eine Zeit lang drin und ich kann da hin und dann ist es auch gut. Und wenn ich es nicht brauche, ist es auch gut, weil ja, solche Vereine brauchen ja auch irgendwie finanzielle Unterstützung und das ist auch alles in Ordnung. Und da ist ja auch jeder Jack anders. Ein anderer findet das mit den Regionalgruppentreffen total super und das finde ich auch gut. Dass es da so diese verschiedenen Ebenen und Möglichkeiten gibt oder auch telefonisch irgendwie Kontakt zu kriegen. Es ist
Ja.
einfach perfekt. Es ist wirklich so für jeden da. Deswegen kann man trotzdem auch in eine Selbsthilfegruppe rein, auch wenn man so das Gefühl hat, eigentlich will ich da erstmal gar nichts. Aber allein zu wissen, okay, da kann ich mich
Ich habe die
hinwenden.
Möglichkeit. Ja,
Das ist
genau.
perfekt.
Also es sollte jetzt von mir auch kein Werbeblock sein, ne? So,
Doch,
aber
kann man auch
tatsächlich,
machen.
ja, kann man mal machen, aber also. Das war tatsächlich, also wenn ich das erzähle, ich glaube, man merkt es auch, ne? Das kommt bei mir aus tiefstem Herzen und das ist das, was mich wirklich in dem Moment nach vorne gebracht hat, ne? So, also natürlich, ich hatte auch damals gar nicht so die Zeit, so mega traurig zu sein. Ich hatte damals, als meine Augen so schlecht wurden, zwei kleine Kinder. Ne? Also da war nicht die Zeit, jetzt zu sagen, so, nee, ich stecke jetzt weiterhin den Kopf in den Sand und setze mich nicht mit der Situation auseinander. Da war es nur Lösungen finden, um möglichst das Leben gut weiterzuleben und nicht völlig im Alltag zu strugglen. Ne? So, ja.
Aber Iris, hast du mal auf die Uhr geguckt? Die
Ja,
Zeit
wir
ist
sind
schon
schon
so
ziemlich weit
fortgeschritten. Es gibt
fortgeschritten,
schon
ne?
absolut und es gibt noch hunderte erste Male. Ich glaube, wir
Genau.
könnten hier noch eine Stunde weitermachen. Ich finde, das ist doch aber echt jetzt der Zeitpunkt, wo wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal ansprechen können.
Speakpipe.
Liebe, genau, Speakpipe, teilt uns doch mal mit, wo war euer erstes Mal? Also wie habt ihr bestimmte Dinge, von denen wir vielleicht erzählt haben, so mit eurer Sehbehinderung, Seheinschränkung, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Wie war das für euch? Ja, lasst uns doch auch daran teilhaben. Meldet euch doch
Oder
bei
auch,
Speakpipe.
genau, oder auch, welches erste Mal in Bezug auf Sehbehinderung würde euch von uns interessieren? Also
Genau,
her mit euren
es ist ja
Fragen.
nicht, genau, es ist ja nicht so, als wenn wir keine Fragen beantworten möchten.
Genau.
Und dann würden wir, losgelöst davon, auch noch mal gerne von euch und das auch unbedingt über
Ja.
Speakpipe wissen, was macht ihr, um, wenn ihr schlecht drauf seid, da rauszukommen und gute Laune zu kriegen?
Genau, und wenn ihr uns über Speakpipe anschreibt, also bitte, wenn ihr diese zwei Themen macht, dann gerne zwei Nachrichten schicken. Und es wäre super, wenn ihr am Ende der Nachricht einmal kurz dazu sagt, ob wir das hier im Podcast ausstrahlen dürfen.
Genau so. Ja,
Ja,
und
dann
dann würde
freuen
ich
wir
mal
uns.
sagen, verabschieden wir uns dieses Mal. Das ist jetzt nicht das erste Mal und wir kommen auch
Nee.
wieder.
Ich weiß gar nicht, das wievielte Mal es jetzt für mich ist, aber
Ja.
über
Ja.
100 sind wir schon.
Ja, aber die Zeit ist rumgegangen. Wir hoffen, dass es für euch auch so war, dass es sehr kurzweilig war und man oder ihr euch da in der einen oder anderen Sache auch wiederfindet und denkt, ja, so war es oder okay, dann ist es vielleicht doch nicht so schlimm oder, wie ihr das für euch nutzen könnt.
Ja,
Iris.
das hoffe ich doch auch. In dem Sinne, ich werde jetzt mal einen Flammkuchen backen gehen.
Das mach mal.
Und das auch nicht
Ich
zum
hoffe
ersten
nicht das
Mal.
erste Mal.
Aber das erste Mal komplett vegetarisch. Also von daher.
Okay, dann Abfahrt. Dann freuen wir
Abfahrt,
uns, wenn ihr
Abfahrt,
das
genau.
nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Blind verstehen, der
Der
ProRetina-Podcast.
ProRetina-Podcast.
Genau, tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.